Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Der Herr ist hier und du auch. Und das ist eine gute Kombination, vor allem für das Thema heute. Look up. Was heißt denn das? Guck nach oben. Genau, so sieht's aus. Guck nach oben. Aber das klang mir jetzt doch ein bisschen zu hessisch. Und junge Leute wollen wir ja auch abholen. Und look up, das versteht man dann doch schon noch, gell? Vor allem, weil wir ja das Jahr haben, wo wir uns nach oben orientieren. Erinnert euch? Das ist unser Jahresmotto und das lese ich auch jetzt am Anfang. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Kleines Rätsel. Was haben folgende Personen gemeinsam? David, als er gegen Goliath gekämpft hat. Die drei jungen Israelis, als sie im Feuerofen landeten. Das Teenager-Mädchen Maria, das gerade vom Engel erfuhr, dass sie schwanger mit Jesus werden wird. Und die Frau, die nach 12 Jahren Blutfluss die Quasten von Jesus seinem Gewand festhielt. Ja, stimmt. Hoffnung, festen Glauben. Und genau, die haben nicht auf die Umstände geguckt, die haben nämlich woanders hingeguckt. Statt die Umstände sind ja in der Regel immer unten oder seitwärts, wisst ihr? Umstände sind nicht oben, sondern Umstände ziehen uns runter, deswegen sind sie unten. Die Gewichte, die hängen an uns, die versuchen uns auszubremsen, uns festzuhalten, uns runterzuziehen. Und Gottes Verheißungen sind bildlich gesehen dann eben oben und die ziehen uns nach oben. Und diese 4 Beispiele und viele, viele andere in der Bibel, die zeigen uns, dass man in allen möglichen Situationen nach oben schauen kann und dann den Platz verlässt, unter den Umständen zu sein. Ich mag dieses Bild so sehr. Ich habe so viele Jahre unter den Umständen gelebt und habe diesen blöden Spruch gesagt. Wie geht's dir? Aber unter den Umständen gut. Bis ich irgendwann gemerkt habe, da will ich ja gar nicht sein. Unter den Umständen. Ich möchte über den Umständen sein. Und ich habe das rausgefunden. Die Bibel sagt, ich sollte über den Umständen leben. Ich beeinflusse die Umstände, nicht die Umstände mich. Klappt das immer? Aber oft. Und immer besser und immer mehr. Je mehr ich das lerne, funktionieren diese Dinge. Und ich merke, ich kann Umstände verändern, weil sonst verändern Umstände mich. Und das ist nicht immer gut. Weil die Umstände sind eben nicht immer gut. Ja? Also diese Leute in lebensbedrohlichen Situationen haben nach oben geschaut und das war der Grund, warum sie das überwunden haben, warum sie den Sieg eingefahren haben. Wir haben ja heute sowas wie Desorientierung, wie so eine Seuche, schlimmer als Corona, finde ich, die breitet sich aus. Leute sind desorientiert. Sie wissen nicht, an was lehne ich mich jetzt an was orientiere ich mich, an was halte ich mich. Was gibt mir Mut, Hoffnung, was ist richtig, was ist falsch? Weißt du, dieses Woke-Zeitalter, was wir ja so gerade haben, das verwischt alle Grenzen. Es gibt ja kein Falsch mehr, es gibt ja kein Richtig mehr, es gibt ja keine Sünde mehr. Es ist ja alles relativ und überhaupt jeder hat ja das Recht, so zu machen, wie er will. Und was ist noch richtig, was ist falsch? Ich denke an diesen Handynacken, kennt ihr das? Ich bin hier meine Livestreamer immer dabei und die Leute so durchs Leben gehen. Ne? Sieht man ja wirklich überall. So. Man ist ja selbst manchmal dabei. Ne? Und wenn man das zu oft macht, dann gibt es sowas wie ein HWS-Syndrom, so ein Halswirbelsyndrom. Man nennt das tatsächlich Handynacken. Das ist eine bekannte Erkrankung oder Haltungsschaden, was viele Leute eben mit sich rumtragen, weil sie den Blick immer nach unten haben. Und für mich ist das so ein Symbol dafür, wo die meisten Leute unserer Zeit ihren Blick haben. Weil was passiert, wenn du die Nachrichten anschaltest? Früher waren die Nachrichten mal dafür da, dass man sich danach richtet. Heute empfehle ich das nicht mehr. A, sie sind politisch gefärbt. Selbst Tagesschau und so würde ich heute nicht mehr Unabhängigkeit bescheinigen, definitiv nicht. Das hat sich verändert. Das ist so seit 10, 15 Jahren ist das irgendwie anders. Früher waren das noch neutrale Informationen, die man bekommen hat. Heute, naja, muss jeder für sich entscheiden, wie er das findet. Aber ich möchte mich nicht mehr danach richten. Und wenn ich es täte, dann würde ich so tatsächlich so durch den Tag laufen. Weil das sind ja nur negative Dinge. Selbst wenn die alle wahr sind und wahr wären. viele davon sinnbar, klar. Aber wenn ich mich damit beschäftige, dann ja, habe ich eben auch diese, ich nenne das mal Desorientierung, weil ich bin nicht mehr orientiert an der Wahrheit. Die einzige Orientierung, die ich haben muss, ist die Wahrheit. Gehen wir gleich noch drauf ein. Und was daraus hervorgeht, ist Hoffnungslosigkeit. Und Hoffnungslosigkeit, finde ich, ist mit das Schlimmste, was du im Leben haben kannst. Wenn du das mal hattest, so eine Phase in deinem Leben, wo du hoffnungslos warst, man kann auch sagen, verzweifelt. Aber hoffnungslos bedeutet, ich habe kein Bild mehr für die Zukunft. Ich habe keine Erwartung mehr, keine positive, überhaupt keine mehr. Es ist keine Hoffnung mehr da. Und dann macht das Leben keinen Sinn mehr, wisst ihr? Dann nehmen sich manche Leute das Leben oder landen in Depressionen. Und das haben wir in dieser Zeit wahrscheinlich noch nie vorher. Ich glaube nicht mal nach dem Krieg. Und die hatten wirklich Grund, erstmal hoffnungslos zu sein, die Menschen damals. Sie hatten ja alles verloren, alle Hoffnung, alle Ziele, es war nichts mehr da. Ich glaube, wir haben heute eine schlimmere Zeit, was Hoffnungslosigkeit betrifft, als nach dem Krieg. Da gab es zumindest einen Wiederaufbau, da gab es Ziele und so. Aber heute haben viele nur noch, die Welt geht ja eh unter, ist ja eh alles bald vorbei. Prima, die nennen sich letzte Generation. Ich frage mich oft, was kommt denn nach der Generation Z, die jetzt so in Mitte 20 ist, was kommt denn danach? Müsste eine Generation A kommen, das heißt die erste Generation? Oder machen wir dann Z1, Z2?
Schreiben wir jetzt Alpha.
Alpha sagen die, also doch A, das ist gut, Alpha ist gut, da bin ich einverstanden mit. Sehr gut, danke Titus. Das habe ich mir wirklich gefragt, was kommt denn nach Z? Das ist gut, da kommt ein neuer Anfang. Das ist schon mal Hoffnung, ja, da ist Hoffnung drin in der Generation. Aber wenn du Generation Z bist, keine Angst, er ist das Alpha und das Omega. Also biblisch gesehen wärst du Omega, nicht Z, also passt schon. Es kommt an. Ich möchte mit euch heute die OPI-Formel anschauen. Kennt ihr die, OPI-Formel? Die ist neu, die habe ich erfunden. Die OPI, ich fand die so schön, OPI-Formel. Orientierung, Positionierung, Identität. Das ist die OPI-Formel. Und wenn wir diese drei Dinge, die ja Fragen beinhalten, für uns geklärt haben, dann sind wir kein OPI, dann sind wir richtig gut drauf. Dann geht das Leben in die richtige Richtung. Nun, Orientierung ist der erste Punkt. Und ich kann mich im Leben ja in diese berühmten drei Richtungen orientieren. Und das wirst du selbst schon gemacht haben. Du beobachtest es, Leute orientieren sich zum Beispiel nach unten. Nach unten orientieren ist angenehm, wenn ich mich mit Schwächeren vergleiche zum Beispiel. Sehe ich besser aus, gell? Wenn ich nach meinen eigenen Stärken richte, kann ich mich nach unten orientieren, sehe ich immer gut aus. Ich kann auch vom Lob der Fans leben. Ja, yeah, wie viele Follower hast du? Was sagen die dir nach deinem letzten Bild, wo du dich gezeigt hast? Ja, schön oder gut gemacht. Okay, nach unten orientiert. Ich kann aber auch negativ gesehen auf alles Negative schauen, ist auch nach unten orientiert. Ich beschäftige mich mit negativen Dingen. Meine Gedanken kreisen um Sorgen, um Probleme, um Ängste. Und ich höre auf zu träumen. Dann musst du ja zum Traumseminar, ne? Ist klar. Aber das wirklich viel mehr ist. Du lernst eine Art, Gott zu hören. Darum geht es ja bei Traumseminar. Ist nur eine Art, aber eine wichtige. Nach unten also ist nicht immer so die beste Art, sich zu orientieren, weil du ahnst schon, du kommst nicht wirklich weit im Leben, wenn du nach unten orientiert lebst. Weil du siehst ja gar nicht wirklich, was vor dir liegt oder welches Ziel da sein könnte oder welche Träume Gott für dich hat. Du hast eben das Fernglas sozusagen aus der Hand gelegt und schaust den Ameisen zu anstatt den Adlern. Das zweite ist, zur Seite orientiert sein. Das sind dann Menschen, die den Status quo um jeden Preis halten. Veränderung ist dein Feind. Andere, die lieben den Wettbewerb um den Platz an der Sonne und sägen eben mal den einen oder anderen Stuhl an, damit sie weiterkommen. Das sind so diese Seitorientierungen. Oft werden aber hier Veränderungen und Herausforderungen eher gemieden. Und dann, ihr ahnt schon, gibt es die dritte Art der Orientierung, nämlich nach oben hin. Und viele Menschen, Organisationen, Systeme, Religionen und Kulte bieten sich an und alle kommen sie mit dem Selbstverständnis daher, nach Höherem zu trachten oder auf höhere Ebenen zu führen, so das Sinnbild der Erleuchtung und all das. Doch wie sagte Galadriel, doch sie wurden alle betrogen. Weil all diese Dinge führen nicht nach oben. Es ist eigentlich eine Seitorientierung, die sich verkleidet hat. Und die so aussieht, als ob, ja, ich gehe jetzt mal in die Religion oder ich gehe mal in die Esoterik oder da hinein. Und da habe ich ja übernatürliche Erfahrungen, spirituelle Erkenntnisse. Und doch wurden sie alle betrogen. denn tatsächlich funktioniert es nicht. Ich erinnere mich immer noch gerne an ein Beispiel. Mir hat jemand einen Brief geschrieben, schon ein paar Jahre her. Das war eine Frau aus dem Wetzlarer Raum, glaube ich, war sie. Und sie war Heilerin. So nach dem esoterischen Verständnis. Sie hat extra eine Wohnung gemietet, hat dort jedes Jahr 10, 12 Leute ausgebildet in Heilung. Sie hat mit Christus Energie geheilt. Und sie war hauptberuflich auch Krankenschwester, also das war so, passte auch irgendwie zur Persönlichkeit, Heilung, Menschen dienen, Menschen Gutes tun. Sie hatte die besten Absichten, aber sie war natürlich dem Teufel auf den Leim gegangen, weil mit Christus Energie zu heilen, kommt nicht von Gott, auch wenn es sich so schön anhört. Und dann schrieb sie mir, dass sie eben das alles gemacht hat, ihren Lebenslauf. Und dann schrieb sie, dass sie Predigt-CDs bekommen hat von mir, also wo ich gepredigt habe, von irgendjemandem, ich weiß nicht von wem. Und hinten drauf war immer das Gebet drauf gesprochen, dieses Übergabegebet, um das Leben Jesus zu geben. Und das hätte sie immer wieder mitgebetet. Und da, irgendwann hätte es Klick gemacht und sie wäre von Neuem geboren worden. Und dann schrieb sie, und dann hatte ich Christus. Und ich habe gemerkt, ich brauche Christus-Energie nicht mehr. Ich habe Christus. Und sie schrieb dann, das habe ich immer gesucht, in all meiner esoterischen Suche. Und sie hat weit lange gesucht. Und jetzt habe ich es gefunden und gesagt, ich habe meine Heilungsschule zugemacht, habe mich einer Gemeinde angeschlossen und lebe jetzt endlich das Leben, wo ich immer von geträumt habe. Ich habe Verbindung mit Jesus Christus. So, das ist es, worum es geht. Also lasst euch nicht betrügen von irgendetwas, was scheinbar funktioniert. Weißt du, der Satanskult funktioniert auch. Der Teufel macht Dinge nach, die Gott macht. Er kann übernatürlich Zeichen und Wunder in Anführungszeichen im begrenzten Maß produzieren und kann Leute damit neugierig machen. Die denken, das wär's. Teufel ist der Mächtigste. Ist er nicht. Er ist ein Geschöpf, er ist geschaffen, wie du und ich auch. Und er hat kein gutes Ende. Das steht schon fest. Da gibt es einen Sehen, der ist heiß. Der Rest ist ein anderes Thema. Iris, komm doch mal nach vorne. In den letzten Monaten, in Situationen, wo ich mit Leuten gebetet habe, hat Gott mir mehrfach ein Bild gegeben. Und das habe ich dann auch angewandt. Er hat mir gezeigt, wie die Person so innerlich ausgerichtet war, wie sie orientiert war. Und das sah so aus, wie ihr es jetzt gerade aussieht. Und Jesus hat mir gesagt, sag ihnen und mach diese Bewegung dazu. Schau nach oben. Und schon verändert sich alles. Dankeschön. Und das ist es, was wir lernen müssen. Wir müssen lernen, diesen Blick von Jesus. Jesus ist der liebevolle Zeigefinger, der uns so das Kinn hebt und sagt, guck zu mir. Guck nicht auf die Situation. Ich hatte eben ein ganz tolles Gespräch mit jemandem hier. Und hab begrüßt und ich weiß, die Person geht gerade durch eine nicht so einfache Zeit. Und Gott, wie geht's dir? Und sie sagt, ich bin dankbar. Das ist die beste Antwort, die du geben kannst, wenn alles in dir schreit, mir geht's gerade nicht so gut. Und man möchte das jedem sagen. Weißt du, was dann passiert? Genau, du gehst weiter so durchs Leben. Und es wird immer mehr so, bis irgendwann sogar ein Buckel dazu kommt, weißt du, weil du trägst ja jetzt die Last der Welt. Ich bin dankbar heißt, ich gucke nach oben. Ich habe noch nicht alles verstanden, ich weiß auch nicht, warum alles so ist, wie es ist, aber ich weiß, mein Jesus liebt mich. Und er trägt mich durch und er hilft mir durch. Eine andere Person, die eine schwierige Zeit hatte, war Whitney Houston. Das war mal meine Lieblingssängerin. Ich habe mal nur 3-4 Meter entfernt von ihr gestanden, in Frankfurt, in der Festhalle. Und ihr wisst vielleicht, ihr Ende war nicht ganz so rühmlich. Sie hat ihre Stimme verloren zum Schluss, hat dann mit Aufputschmitteln und Tabletten. Nun ja, irgendwann ging es schief und sie, glaube ich, wurde in der Badewanne gefunden. Hat es nicht geschafft. War noch, glaube ich, noch keine 50 oder gerade so 48. Aber sie hat Jesus geliebt. Ich habe ihre Biografie gelesen, geschrieben von Bibi Winen, einer der besten Freunde der ganzen Familie Houston, jemand, ein ganz leidenschaftlicher Christ. Er und Sissy Winen sind legendär bekannt für ihre christliche Musik. Und der sagte immer wieder, sie hat Jesus geliebt, sie hat Jesus geliebt. Sie ist zwar manchmal Umwege gelaufen und hat dumme Sachen gemacht, aber sie hat Jesus so sehr geliebt. Kennst du das von dir? Ist das jetzt schon mal passiert? Können Leute das über dich sagen? Ja, über mich auch. Ich habe auch nicht immer alles richtig gemacht, obwohl ich Jesus liebe. Manchmal verurteilen wir dann Leute und das ist dumm. Sei vorsichtig mit sowas. Du könntest der Nächste sein, der so einen Fehler macht. Nein, keiner will das, keiner nimmt sich das vor. Wir alle wollen das beste Leben nehmen, oder? Aber Whitney Houston hat ein Lied gemacht, das war eines ihrer letzten, ich glaube das letzte Album, oder? Ja. Ich glaube das letzte Album. Und das hat auch, glaube ich, den Titel getragen. I Look to You. Und dieses Lied bewegt mich jedes Mal, weil für mich singt sie so ein Stück weit ihr eigenes Leben, aber sie singt auch für jeden anderen. der gerade durch eine Zeit geht, die nicht so einfach ist. Und wenn du das bist, dann hör doch zu. Ich habe das Lied mit deutschem Text gefunden, sodass ihr es mitlesen könnt, was sie auf Englisch singt. I look to you. Nimm doch mal dein Kinn mit einem Finger und mach doch mal das hier. Und merk dir diese Bewegung für die nächste Woche, vielleicht für den Rest deines Lebens. Und manchmal, wenn du so ein Gefühl hast wie gerade hier, dann mach doch einfach so und erinnere dich dran, wo unser Blick hingehört. Das Leben ist nicht immer fair. Dinge, die uns passieren, sind nicht immer schön. Und irgendwann machen wir auch unseren letzten Atemzug hier. Und wie schön ist es dann zu wissen. Wir reden immer noch über Orientierung. Und Jesus hat uns was Wichtiges mitgeteilt. Er hat uns einen Dreiklang geschenkt, der Millionen, Milliarden von Christen schon wegweisend war. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg meint, er ist der Entscheidungsfindung ermöglicht. Er ist der Orientierung gibt, welche Richtung ich einzuschlagen habe. Wie oft stehen wir vor T-Kreuzungen oder sogar vor Kreuzungen mit 100 Abzweigungen? Wo gehe ich jetzt lang? Und er hat die Antwort. Er gibt uns Weisung. Er ist der Weg, nicht einer. Er ist der Weg, der dahin führt, wo ich hin will. Nicht nur in die Ewigkeit bei ihm, sondern auch schon in diesem Leben, in meine Berufung hinein. Der Weg hinein in meinen Dienst. Weißt du, jeder von uns ist ja hier mit einem Auftrag. Wir sind ja nicht nur hier, damit wir die Kirchenbänke oder die Kirchensessel warm halten und irgendwann dann beim Herrn sind, sondern wir sind ja hier, weil Gott dich gebraucht, um diese Zeit Menschen zu segnen. In der einen oder anderen Weise, Menschen zu erreichen. Mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. In dem Auftrag, den auch deine Kirche, wo auch immer du zugehörst, hat, dass du dort hinein berufen bist. Und dann ist ja die Wahrheit, ich meine, die Wahrheit. Noch darf man das sagen, ohne ins Gefängnis zu gehen. Er ist eben nicht nur eine Wahrheit. Er ist nicht nur ein Gott oder nicht nur eine Religion. Er ist gar keine Religion, er ist die Wahrheit. Er ist die einzige Wahrheit. Ich denke so oft, Pontius Pilatus stand vor ihm und fragte, was ist Wahrheit? Und ich denke, der Mann stand und guckte da halt in die Augen. Oh, wie gerne würde ich das mal so körperlich so sehen. Der Wahrheit in die Augen schauen. Jesus direkt in die Augen. Und hat sie nicht erkannt. Und so vielen Leuten geht es so. Sie beschäftigen sich vielleicht sogar mit der Bibel oder gehen in irgendeine Kirche und haben doch die Wahrheit nicht erkannt. Was für eine Gnade, dass wir es kennen dürfen, oder? Verdient hat es keiner von uns. Ich frage mich oft, warum bin ich gerettet? So viele Deutsche noch nicht, warum? Keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, weil ich besser bin oder es mehr verdient hätte, das stimmt nicht. Das ist Gnade. Ich bin so, so dankbar dafür. Und gleichzeitig spüre ich die Last auch der Verantwortung, das nicht für mich zu behalten, sondern es jedem weiterzusagen, wo ich einen Weg für habe, wo ich eine offene Tür sehe. Und dann ist ja das Leben. Ich meine, das Leben heißt, ich bin nicht mehr in der Knechtschaft. Die meisten Menschen haben eine Menge Fesseln um sich rum, weißt du, an alle möglichen Dinge und merken es oft gar nicht. Aber in dem Moment, wo du von neuem geboren wurdest, hast du das vielleicht realisiert. Wow, ich bin echt frei. Andere sagen, wie frei? Du darfst jetzt nicht mehr mit jedem rumhuren, du darfst jetzt nicht mehr dich jeden Tag besaufen, was auch immer. Und sagst du, wieso darf ich nicht? Ich will das nicht mehr. Ich bin frei von diesem Müll. Ich darf jetzt so leben, wie mein Leben wirklich sinnvoll und gut ist. Und Freude hat in meinem Leben überall Platz und Raum. Das ist doch der Unterschied, oder? Wenn der nicht da ist, dann habe ich irgendwas noch nicht verstanden. Nicht nur, dass ich da darfst nicht und du musst kennen, dann habe ich noch nicht verstanden, was Freiheit eigentlich ist. Ich habe die Freiheit, Christus zu folgen. Und ich kann es. In ihm. Durch seine Kraft. Weil er mich fähig gemacht hat dazu. Ich hätte es doch von mir aus nie gekonnt. Er hat mir alle Ketten weggenommen. Ich bin frei. Weißt du, er allein erfüllt meine tiefsten Bedürfnisse. Die tiefsten Fragen, die jeder Mensch letztendlich mit sich rumträgt. Woher komme ich? Wer bin ich? Und wozu bin ich hier auf diesem Planeten? Diese drei Fragen beantwortet nur er. Alle anderen versuchen Antworten zu geben, aber schau mal, wenn du durch so ein längeres Leben gehst, bricht all das weg, was sie versprechen. Macht, Geld, Sex, Jugend, Gesundheit, das alles ist nicht die Lösung, es ist nicht die Antwort. Es ist nichts, was mir Orientierung gibt. Deswegen landen ja viele in meinem Alter oder auch noch schon ein bisschen jünger neu vor der Frage, die sie sich in der Regel vorher so mit 20 das letzte Mal gestellt haben. Nämlich diese Fragen, wozu bin ich hier? Wer bin ich eigentlich? Wofür macht das alles Sinn? Um die Erde zu retten? Okay, lass uns die Menschen abschaffen, die Erde ist safe. Kein CO2 mehr. Wir ahnen schon, ja, das ist nicht die Lösung. Wie ich immer sage, die Erde hat ein Ablaufdatum, das verändern wir nicht. Das ist meine Überzeugung. Es gibt einen neuen Himmel, neue Erde. Es geht gut aus für die, die Jesus kennen. Also mach dir keine Sorgen um die Erde. Okay, gehen wir zum zweiten Punkt der OP-Formel. Orientierung war der erste, Positionierung ist der zweite. Es nutzt ja nichts, wenn ich orientiert lebe, aber mich nicht dementsprechend positioniere, also in Position bringe, an dem Platz, wo ich eben sein sollte, damit meine Orientierung mir auch was gebracht hat. Es geht nicht nur darum, in welche Richtung ich im Leben blicke, sondern auch, aus welcher Position ich lebe. Wo hast du dich heute positioniert? Im Keller? Oder im 10. Stock? Oder im Erdgeschoss? Im 1. Stock sitzen wir jetzt hier, ja, das stimmt. Aber ihr wisst schon, ich meine was anderes. Ich glaube, dein Platz ist oben. Und zwar viel höher als der 10. Stock. Weißt du, woran du erkennst, dass du oben bist? Daran, dass du eine fantastische Aussicht hast. Wir waren jahrelang in einem Klausurhotel. Das war ein sehr günstiges Hotel, dass wir das uns leisten konnten von der Gemeinde, dass wir dort eine Woche, Iris und ich, auf Klausur sind, haben Dinge vorbereitet. Es war ein uralter Kasten, aber der stand auf dem Berg und wir waren immer im 10. Stock. Wir hatten da so eine Suite mit mehreren Räumen, wo man super arbeiten konnte. War halt alles alt, aber es war gut zum Arbeiten. Und was ich genossen habe, war der Blick aus dem Fenster oder vom Balkon. Du gucktest raus und du sahst unter dir nur Wald, so weit dein Auge reichte. Hier und da stand mal ein Schloss oder eine Burg. Und du sahst unter dir direkt Bäume stehen, unter dir. Und die Vögel flogen so von Baum zu Baum. Hast du mal gesehen, wie ein Vogel unter dir von Baum zu Baum fliegt? Das ist ein cooler Blick. Ich liebe diesen Blick. Normal siehst du ja Vögel immer nur über dir fliegen. Und siehst Bäume natürlich auch, die Baumkronen von unten. Aber da guckst du von oben runter. Ich dachte, das ist ein cooler Platz. Das ist ein Adlerplatz. So möchte ich mein Leben leben. Ich möchte ein Leben von oben her leben. Ein anderer Moment war, ich war mal auf dem CN Tower in Toronto. Der CN Tower galt mal als das größte und höchste Gebäude der Welt, schon ein paar Jahre her, aber er war es, 2007 war es noch 530 Meter hoch. Also schon hoch, ne? 530 Meter, halber Kilometer hoch. Und da war auf 342 Meter war eine Glasplattform. Auch ein Restaurant, da war eben eine Glasplatte und da konntest du dich draufstellen. Und jemand, der es mit Höhen nicht so hat wie ich, da war das ein großer Schritt für den Bernd, weißt du, da drauf zu machen. Und ja, oh wow, weißt du, und unten dir, da hast du die Busse und die Autos gesehen, so, weißt du, also nicht mal mehr wie Matchbox-Autos, so klein. Und die Hochhäuser hast du alle von oben gesehen. Du gucktest auf die 30, 40, 50 Stockwerke, guckst du runter. Die waren noch weit weg von dir. Wow, das war auch so ein Bild, ein Blick von oben. Deswegen habe ich euch den CN Tower hier mal mitgebracht. Da konntest du ein bisschen ahnen, wenn du so auf dieser runden Kuppel, auf der Höhe war ungefähr die Plattform. Und da schaust du auf das ganze Geschehen runter. Atemberaubend. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, so einen hohen Turm irgendwo zu besteigen, es ist cool. Ja, wir haben ja ein Abenteuer gehabt, gell, Simone? Ja, wir waren auf einem 63 Stockwerk hohen Gebäude und haben uns dann ausgesperrt und mussten dann 57 Stockwerke die Treppe nach unten laufen. Das war ein Erlebnis, sag ich dir. Wow. Alle Türen gingen immer nur von innen nach außen sozusagen und die kamst nicht mehr zurück. Also musste man bis runterlaufen und da war dann unten eine Tür offen und dann konnten wir raus. So, also was waren nur 63 Stockwerke? 300 Meter sind, glaube ich, noch ein paar Stockwerke mehr. Ja, also dein Platz ist oben, möchte ich dir sagen. Und ich glaube, wenn du ihn einmal erkannt hast, dann ist es fast unmöglich, dass irgendjemand oder irgendetwas dich nochmal von ihm entfernen kann. Die Frage ist doch, sind wir in Christus oder sind wir im Fleisch? Kolosser 1, Vers 13 und 14, da steht, er, Jesus, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wo hat er uns hinversetzt? In das Reich seiner Liebe. Wo, wenn wir in Christus sind, wo ist denn Christus jetzt? Hat jemand eine Ahnung, wo der gerade so sich aufhält, Jesus? Genau, die Bibel sagt, er sitzt zur Rechten des Vaters. Ja, aber Gott ist doch auch hier. Ja, aber Gott, der Heilige Geist, ist hier. Christus sitzt zur Rechten des Vaters. Der wird wiederkommen. Keine Angst. Aber wir sind in ihm versetzt. Wir sitzen also geistlich gesehen vom Stand her ganz weit oben. Wir gucken auf den CN Tower und sehen nur eine kleine Nadel. So weit oben sitzen wir geistlich gesehen. Da ist unser Platz. Ich habe da mal drüber gepredigt. Die Predigen heißen Bleib in ihm und blühendes Leben. Die sind aus 2018. Findet ihr, glaube ich, zum Teil noch in unserer Mediathek. Also in Christus, musst du wissen, bist du die Gerechtigkeit Gottes. Wirklich. In Christus. Nur in Christus. Nicht außerhalb von Christus. In Christus. Du bist in Christus jemand, wo es keine Waffe gibt, die gegen dich siegreich sein kann. In Christus hast du Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Boah, das ist cool, oder? Bei dem Teufel, ja. Boah, sagst du mal, boah. Ja, genau, sehr cool. In Christus hast du das Wirken aller Gaben des Heiligen Geistes zur Verfügung. Immer dann, wenn du es brauchst für etwas, was Gott dir zeigt zu tun. In Christus gehören die Gaben dir. Der Heilige Geist ist ja eingezogen, richtig? Und wenn du dieses Leben in Christus wählst, dann hast du ein anderes Leben als ohne Christus oder nur ein religiöses Leben. Da träumen alle Religiösen von, dass sowas möglich ist. Wir haben Heilungszeugnisse gehört, das ist das Normale, weißt du? Wenn du, nicht der Pastor, wenn du als jemand, der in Christus ist, mit jemandem betest, der krank ist, ist es das Normale, dass er geheilt wird. Warum es manchmal nicht klappt, hat viele Gründe, ist jetzt aber nicht Thema von heute, aber das Normale ist das, was passiert. Ich habe herausgefunden, dass wann immer ich mit jemandem bete und ich mache das, wann immer ich Gelegenheit habe, auch vor allem mit ungläubigen Leuten, es passiert immer was. Nicht immer genau das, was ich so dachte, aber immer was. Es ist immer was Übernatürliches, was passiert. Was Leute zum Nachdenken bringt, was Leute näher zu Christus bringt. Manche bekehren sich sogar. In Christus bist du beständig gesegnet und versorgt. In Christus. So, da könnte man ganz viel noch zu sagen. Also es lohnt sich tatsächlich, weil im Fleisch zu sein geht auch. Ich kann als Christ auch im Fleisch sein. Das heißt, ich mache die Dinge, die ich will. Und ich mache das nicht, was ich nicht will. Gott will das, ich will das nicht. Also mache ich das nicht. Haben wir immer wieder Diskussionen, ne? Mit jemandem zu schlafen, mit dem du nicht verheiratet bist. Ja, ich bin jung und alle machen es, mache ich es auch. Wenn du in Christus bist, machst du das nicht. Und du hast andere Ergebnisse. Oder den Zehnten geben. Ich gebe keinen Zehnten, ich will das nicht. Brauch das Geld selbst. Ist deine Entscheidung. Aber ich sage dir, in Christus wirst du das tun. In Christus wirst du all die Dinge tun, die das Wort dir sagt und vor allem die Dinge, die der Herr dir darüber hinaus noch persönlich sagt, als Berufungsdinge. Und nicht alles wird immer leicht sein. Manches wird echt was kosten, so auch an Überwindung und an Trauten, ne, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, Gott, ich habe das noch nie gemacht. Also mein Leben seit 35 Jahren besteht aus diesen Momenten. Alles, was ich geistlich gemacht habe, waren solche Dinge, die ich mir nie zugetraut hätte, wo ich dachte, das kann nicht. Wer bin denn ich? Aber immer wenn Gott gesagt hat, tu es und ich habe es getan, hat es geklappt. Ich wäre heute nicht der, der ich bin, wenn ich das nicht immer wieder getan hätte. Ich habe auch Fehler gemacht, ich habe es auch nicht immer gemacht, ehrlich. Ich habe auch mal, war feige und habe es mal nicht gemacht. Aber wann immer ich es gemacht habe, ging es gut aus. Das hat mich natürlich was gelehrt. Es lohnt sich, das zu tun, was der Herr will, nicht das, was der Band will. Ja. Also durch das Leben im Wort positionierst du dich. Deswegen nochmal Empfehlung, Träume-Seminar. Einige denken, Träume wäre ja nur was für so ein paar Spezialisten. Du irrst, wenn du die Bibel auf Träume untersuchst, wirst du herausfinden, dass es 100 oder mehr Stellen gibt, wo Träume eine wesentliche Rolle spielen, um den Willen Gottes zu erkennen. Und Träume sind eine der Sprachen, die Gott spricht, um uns anzusprechen. Nicht die einzige Sprache, es gibt viele Wege, wie Gott das tut. Aber warum sollte ich eine so bedeutungsvolle nicht kennen? Ich sage es, ich habe das Seminar mitgemacht, ich habe alle drei Seminare mitgemacht. Es ist eine gute Sache, sich auch in dem Bereich weiterzubilden. Und du sagst, ich habe schon alles andere drauf, wunderbar! Dann solltest du jetzt hier dabei sein. Okay, es war jetzt noch ein Hashtag Werbung. Gehen wir in den dritten Punkt. Dritter Punkt, die OPI-Formel. Orientierung, Positionierung und? Ja, Identität. Und das ist gar nichts Ekliges, auch wenn es mit I anfängt. Das ist eine gute Sache. Identität ist das, was wir uns alle so wünschen. Wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich tun, was ich tun soll. Dann komme ich an, wo ich ankommen soll. dann macht das Leben Freude und Sinn. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Habt ihr Lust auf eine Geschichte? Die Geschichte vom Wasserkäfer, die mag ich so gerne. Am Boden eines kleinen, ruhigen Teiches lebte eine Gemeinschaft von Wasserkäfern. Es war eine zufriedene Gemeinschaft, die dort im Halbdunkel lebte und damit beschäftigt war, über den Schlamm am Boden des Teiches hin und her zu laufen und noch etwas Nahrung zu suchen. Immer wieder bemerkten die Wasserkäfer jedoch, dass der eine oder andere von ihnen anscheinend das Interesse daran verlor, bei ihnen zu bleiben. Er klammerte sich dann an einen Stängel einer Teichrose und kroch langsam daran empor, bis er verschwunden war.
Ich fange nochmal an. Nein, wo war ich?
Dann wurde er nie wieder gesehen. Und eines Tages, als dies wieder geschah, sagten die Wasserkäfer zueinander: Da klettert wieder einer unserer Freunde den Stängel empor. Wohin mag er wohl gehen? Aber obwohl sie genau zuschauten, entschwand auch dieses Mal der Freund schließlich aus ihren Augen. Die Zurückgebliebenen warteten noch eine lange Zeit, aber er kam nicht zurück.
Ist das nicht merkwürdig, sagte der erste Wasserkäfer. War er denn hier nicht glücklich bei uns? Fragte der zweite. Wo er jetzt wohl ist, wunderte sich der dritte.
Keiner wusste eine Antwort. Sie standen vor einem Rätsel. Schließlich berief der Älteste der Käfer eine Versammlung ein.
Ich habe eine Idee, sagte er. Der Nächste, der von uns den Teichrosenstängel emporklettert, muss versprechen, dass er zurückkommt und uns erzählt, wohin er gegangen ist und warum. Wir versprechen es, sagten alle feierlich.
Nicht lange danach, an einem Frühlingstag, bemerkte genau der Wasserkäfer, der den Vorschlag gemacht hatte, dass er dabei war, den Teichrosenstängel emporzuklettern. Höher und immer höher kletterte er und dann, noch bevor er wusste, was ihm geschah, durchbrach er die Wasseroberfläche und fiel auf ein großes grünes Teichrosenblatt. Als der Wasserkäfer wieder zu sich kam, blickte er verwundert um sich. Er konnte nicht glauben, was er da sah. Alles war ganz anders. Und auch sein Körper schien auf merkwürdige Weise verändert. Als er ihn neugierig zu betrachten begann, fiel sein Blick auf vier glitzernde Flügel und einen langen Hinterleib, die nun anscheinend zu ihm gehörten. Noch während er sich über seine ungewohnte Form wunderte, spürte er ein Drängen, die Flügel zu bewegen. Er gab dem Drängen nach, bewegte seine Flügel und plötzlich, ohne zu wissen, wie, befand er sich in der Luft. Der Wasserkäfer war zu einer Libelle geworden. Auf und ab in engen, großen Kreisen bewegte sich die neugeborene Libelle durch die Luft. Sie fühlte sich wunderbar in diesem so ganz andersartigen Element. Nach einiger Zeit ließ sie sich auf einem Blatt zum Ausruhen nieder. In diesem Moment sah die Libelle hinunter ins Wasser. Und da waren ihre alten Freunde, die anderen Wasserkäfer, die hin und her liefen am Boden des Teiches. Jetzt erinnerte sich die Libelle an ihr Versprechen. Ohne lang zu überlegen, stürzte sich die Libelle hinab, um ihren alten Freunden zu berichten. Aber sie prallte an der Oberfläche des Wassers ab.
Ich kann nicht zurück, sagte sie traurig. Zwar habe ich es versucht, aber ich kann mein Versprechen nicht halten. Und selbst wenn ich zurück könnte, kein einziger meiner Freunde würde mich in meinem neuen Körper erkennen.
Und nach einigem Nachdenken wurde ihr klar:
Ich muss wohl warten, bis sie ebenfalls Libellen geworden sind. Dann wissen sie selbst, was mir widerfahren ist und wohin ich gegangen bin. Und damit flog die Libelle glücklich empor in ihre wunderbare neue Welt aus Licht und Luft. Diese Geschichte ist eine wundervolle Geschichte über das Sterben. Denn auch da kommt nun mal keiner mehr zurück. Und wir alle wissen nicht so genau, was dann kommt. Aber ich mag dieses Bild der Libelle. Es wird anders sein, es wird besser, es wird gut sein. Aber es ist auch schon ein Blick für das Leben. Den Blick nach oben zu verändern, zu sehen, wie Christus etwas aus mir macht, was ich nie vorher war. Wir alle kennen das Bild von der Raupe, die zum Schmetterling wird. Das ist dieselbe Metapher. Wir werden etwas, was wir nie vorher waren. Nur bei dem Wasserkäfer ist es noch ein bisschen drastischer. Jemand, der immer im Wasser gelebt hat, auf einmal in der Luft. Und so ähnlich ging es mir, als ich mich bekehrt habe. 1988, irgendwann im Mai. Ich war immer ein Wassertier. Ich bin umhergewatschelt, habe mir was zu essen gesucht und war immer froh, wenn ich irgendwas hatte. Und das habe ich festgehalten, meins. Gekämpft gegen andere, weil, weißt du ja nie, die Welt ist böse. Und ich war schwach. Und auf einmal war ich an der Luft. Auf einmal merkte ich, ich komme ganz woanders hin. Mit ihm ist das alles eine völlig andere Nummer. Glück und Freuden ist auf einmal nicht abhängig von dem, wie gut ich drauf bin. Mein Wert ist nicht mehr abhängig von meiner Leistung oder von meiner Schönheit oder meiner Jugend oder meinem Geld. Ich bin geliebt. Ich weiß, wer ich bin. Weißt du, wenn wir in Christus sind, empfangen wir eine neue Identität. Johannes 10, Vers 10 spricht über die Wahl, die wir haben. Ich nenne sie mal Transformation oder Deformation. Weil beides ist möglich und beides geschieht. Leider das Letztere öfters, meiner Beobachtung nach. Da steht nämlich, Jesus spricht über den Teufel und auch über seine Berufung. Er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Deformation. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Transformation. Ich empfange Leben, nicht nur irgendeine Art des Lebens, sondern das Leben. Das Einzige, was den Namen verdient. Die meisten Menschen haben Existenz, aber kein Leben. Leben ist was Positives, etwas, wo ich mich morgens drauf freue. Wenn ich morgens meine Augen aufmache, freue ich mich auf mein Leben. Ich freue mich auf den Tag. Ich lebe das perfekte Leben. Dank ihm und in ihm und auch nur in ihm. Weil ich diesen Platz verlasse, lebe ich nicht mehr so perfekt. Also bist du Sohn und Tochter oder Fremde? Von ihm, ne? Sohn und Tochter. Das ist Identität. Wir können auch über Gemeinde sprechen. Auch hier kannst du, in diesem Haus kannst du Sohn und Tochter sein oder Bruder und Schwester oder auch eine Mutter oder Vater für andere. In so einer Familie hast du ja all diese Dinge. Auch das ist Identität. Auch hier habe ich Entscheidungen zu treffen, wer ich sein möchte. Weil ich als Pastor sehe natürlich auch, wie Leute sich mir gegenüber als Sohn und Tochter outen. Nicht viele, so 2, 3, 4, 5 sind es immer. Und dann merke ich, die gehen anders mit mir um als alle anderen, weil sie ihre Identität gewählt haben. Ich will einer von denen sein, der vom Trümper was lernt. So, Sohn und Tochter kann das. Auch Geschwister können das, aber nicht ganz so gut. Weil da bin ich auf einer Ebene, Seitebene. Ja, mal gucken, was er sagt. Könnte ja mir nützlich sein, aber wenn es mir nicht gefällt, dann nee. Sohn und Tochter sagt, okay, du sagst das so, ich werde das ernsthaft prüfen in meinem Leben und werde damit was machen. Auch bist du Jäger oder Beute im Leben? So. Das hat was mit Identität zu tun. Bist du in Christus, bist du Jäger? Keine Angst, du jagst nicht Menschen. Wir kämpfen nie gegen Menschen. Aber du jagst den Feind, wo immer du ihn siehst. Wenn du mit jemandem betest um Heilung, muss der Teufel gehen. Wenn du irgendwo das Evangelium verkündigst, und zwar klar, Christus als Zentrum, dann müssen andere Geister zurücktreten. Die können sich nicht halten in deiner Gegenwart. Ja, warum? Die haben doch auch Macht. Ja, aber keine Macht wie Jesus. In Jesus ist jeder Sieg. Ohne Jesus nicht. In Jesus ist die Sache längst erledigt. Die Bilder vom Arm drücken Jesus gegen Teufel, vergesst das. Das ist unrealistisch, völlig unrealistisch. Der Teufel ist Kreation, er ist geschaffen. Er ist einfach ein Geschöpf. Jesus ist Gott. Der Gott, der Welten erschafft, der Universen ins Leben ruft. Und doch interessiert es an uns kleinen Menschen, was immer wieder ein Wunder ist. Philipper 3, Vers 12 bis 14.
Nicht, dass ich es schon erlangt hätte, sagt Paulus hier, oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin, Brüder. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Weißt du, der ehemalige Verfolger der Christenheit hat eine Qualitätsentscheidung getroffen. I look to you. Er konnte nach hinten gucken. Weißt du, wenn der irgendwo eingeladen wurde als Gastsprecher, wusste er nie, wer auf ihn wartet. Der hat meine Oma erschlagen oder steinigen lassen oder nein, der hat meinen Onkel ins Gefängnis gebracht. Weißt du, das war ja üblich, das hat er ja gemacht, lange Zeit. Und auf einmal war er der Prediger. Muss man mit umgehen können, ne? Du predigst und die Hälfte der Versammlung mag dich nicht, weil du hast einen Ruf zu verlieren, oder? Ja? Und er sagt, es ist mir egal, was vorher war. Ich war völlig daneben, ich habe Buße getan, ich will jetzt das tun, was Gott will, mit dem Rest meines Lebens. Und er war radikal da drin. Ich glaube, radikaler als jeder von uns es heute ist, aber wir arbeiten dran, wir gehen drauf zu. Er guckte nach oben und nicht mehr nach hinten. Weißt du, manchmal ist es unsere eigene Vergangenheit, die uns zurückreißt. Das heißt nicht, ich soll nicht mit Schuld umgehen. Ja? Ich brauche Vergebung und ich muss auch manchmal Wiedergutmachung leisten. Das gehört dazu, wenn ich Christ bin. Ich kann nicht so tun, als wäre das alles nicht gewesen. Was weiß ich, wenn du Ehebruch gemacht hast, ist ein Kind draus geworden, kannst du nachher nicht so tun, als gäbe es das Kind nicht. Da hast du für zu sorgen. Das ist jetzt dein Job. Auch wenn du jetzt die Sache in Ordnung gebracht hast und wieder glücklich bist mit deinem Partner. Das ist doch klar. Wenn du was gestohlen hast, wirst du es zurückgeben, wenn du dich bekehrt hast, oder? Das ist Standard, das ist normal. Wenn du das nicht getan hast, dann hast du wahrscheinlich noch nicht so wirklich Christus in dir, weil der wird dich dahin bringen. Der Heilige Geist gibt normal keine Ruhe, bevor gewisse Dinge geklärt sind, damit er mit dir weitergehen kann. Damit du mit Paulus sagen kannst, ich gucke nicht mehr nach hinten. Das ist erledigt, das ist abgehakt. Gott hat vergeben, was ich konnte, habe ich in Ordnung gebracht. Und jetzt richte ich mich nach Gott aus, was er für mein Leben hat. Ich fasse zusammen. Wir haben über Opi gesprochen. Wir haben über Orientierung gesprochen. Nach unten können wir uns orientieren, nach seitwärts, nach oben falsch oder nach oben richtig. Und oben richtig heißt Christus, heißt das Wort Gottes. Deswegen sollte es keinen Christen geben, der nicht jeden Tag in seiner Bibel liest. Jeden Tag. Oh, ist das anstrengend. Jein. Es ist auch schön. Ja, es darf anstrengend sein. Richtig gute Dinge im Leben sind oft anstrengend. Aber die bringen was, weißt du? Die bringen was für dein Leben. Fütter dich mit geistlichen Wahrheiten. Weg, Wahrheit und Leben, erinnere dich dran. Das ist, was Gott für uns hat. Das ist unsere Orientierung. Christus heißt es. Unsere Positionierung ist oben oder unten, ist in ihm oder im Fleisch zu sein. Hier muss ich wählen und zwar immer wieder neu. Ich werde euch auch gleich einladen zu wählen. Ich weiß, einige sitzen hier, die hat Gott schon angesprochen. Da ist etwas, da musst du was changen. Weil ich frage dir was, wenn du es nicht changest, niemand wird es changen. Niemand wird es ändern, wenn du es nicht änderst. Entscheidungen sind deine. Und Entscheidung heißt auch für mich das Ende einer Scheidung. Wenn ich vom Willen Gottes geschieden bin durch etwas, was ich tue oder getan habe, was falsch war, muss ich das in Ordnung bringen, damit das nicht mehr zwischen mir und Gott steht. Und damit ich meinen Auftrag von Gott her auch tun kann. Und das dritte war Identität. Wir haben über den Wasserkäfer und die Libelle gesprochen. Wer möchtest du sein? Christliche Wasserkäfer gibt es viel zu viele. Weißt du, die irgendwo immer noch am Boden bleiben, weil sie nicht wirklich wissen, wer sie sind, weil sie diese Transformation nicht angegangen sind. Du kannst als Wasserkäfer wahrscheinlich errettet sein, ohne Probleme. Aber du wirst nicht das tun für Gott, was er für dich, für sich getan haben will, durch dich. Und das Problem ist, dass niemand anderes das so tun wird wie du. Jeder von uns hat eine einzigartige Berufung. Auch wenn du dich gar nicht für toll hältst. Willkommen im Club. Wenn du mir erzählt hättest vor 35 Jahren, ich würde irgendwann Pastor sein, ich hätte dich ausgelacht. Das geht gar nicht. Das ist 1000 Gründen nicht. Gott macht etwas mit deinem Leben, was niemand sonst tun kann. Und er nutzt es. Und gleichzeitig bist du der Nutznießer davon. Bei allem, was du tust, bleibt Segen für dich übrig. Jäger oder Beute, Tochter, Sohn oder Fremder, transformiert oder deformiert, all das ist die Frage, die du heute klärst. Und ich möchte deswegen jetzt einen Doppelaufruf machen. Ich möchte zwei Gruppen einladen, nach vorne zu kommen. Die erste Gruppe ist die von euch, die sagen, ich habe mein Leben noch nie Jesus Christus wirklich anvertraut. Ich habe noch nie Jesus gebeten, meine Lebensschuld zu vergeben. Und wir alle haben gesündigt, sagt die Bibel. Aber ich möchte es heute klipp und klar machen, ohne Einschränkungen. Und mir ist es wurstegal, ob wir alle jetzt zugucken, wie ich das klar ausdrücke. Das ist die Bedingung, weil wenn du dazu zu feige bist, glaub mir, bist du für Christus noch nicht so weit. Aber wenn du sagst, ich will Christus, ich will diesen Jesus, der für mich gestorben ist, von jetzt an in meinem Leben haben. Dann ist dieses Kreuz der große Umschlagplatz, wo aus deinem Minus ein Plus wird, weil er hineinkommt. Und gleich, wenn ich sage, kommt nach vorne, ist das der Platz, wo ich euch bitte, wenn ihr eine Entscheidung für Christus treffen wollt. Und zwar klipp und klar. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal wiedersehen. Das ist keine Entscheidung, Mitglied dieser Gemeinde zu werden. Gott kann dich ganz woanders hinführen, aber mit ihm kommst du überall da an, wo er dich haben will. Okay? Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe hat hier eine Menge Platz. Und wir werden auch nicht lange warten. Also es wird kein langer Aufruf sein. Ich möchte jeden von euch einladen, den Gott angesprochen hat. Und du weißt, in welchem dieser drei Punkte Entscheidungen fällig sind. Und zwar klipp und klar. Ich werde dich das nicht fragen. Du wirst das Gott sagen und du wirst dir von Gott die Vergebung zuholen. Ich werde hier für euch alle zusammen ein kurzes Gebet sprechen, aber du holst dir von Gott deine Vergebung ab und bittest Gott, einfach dein Leben von heute an auch in dem Bereich zu führen, wo es vielleicht bisher nicht konnte. So, das könnten viele sein, die sagen, ja, eigentlich ja, also Orientierung, da habe ich versagt, oder auch hier im Bereich Identität oder im Bereich mich zu positionieren, was auch immer das ist. Du bist eingeladen herzukommen. Ich möchte so empfehlen, diese Gottesdienste sind so kostbar, um Entscheidungen festzumachen. Wenn du sagst, das mache ich nachher, kann es sein, dass du es nie wieder tust. Meine Erfahrung. Ich treffe selbst so eine Entscheidung gerne im Gottesdienst. Wenn Gott mich anspricht, ist das für mich eine Ehre, weil Gott hat mich gesehen und Gott nimmt mich ernst und er will mir helfen. Und das will er mit dir auch tun. Er ist nie der dich verklagt. Er will dir den nächsten Schritt zeigen. Er will dich weiterbringen, als du bisher gegangen bist. Okay? Lass uns doch zusammenstehen, dann kommen wir leichter aus den Reihen raus. Und jetzt lade ich alle die ein, die sich angesprochen fühlen. Von dem einen kommt zum Kreuz. Wenn du die Entscheidung mit Jesus treffen willst, möchte ich mit dir persönlich beten. Und für alle anderen, die Entscheidungen zu treffen haben, bitte nimm diese Bühne als Altar. Gott ist hier überall. Knie dich vor ihn, stell dich vor ihn, leg dich vor ihn, wie du magst und bring dein Leben in Ordnung. Oben sind Gänge rechts und links, die sind frei. Bitte nutzt diese Gänge, hierher zu kommen und trefft eure Entscheidung. Und wartet auch nicht auf mich, trefft die, wenn ihr hier steht. Macht es mit Gott fest, er ist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ehre sei dir. Ehre sei dir. Thank you, Lord. Kusama podia bastobo folia bastobo.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.